Christian, schön, dass du Zeit für uns gefunden hast, mit der Heimat zu telefonieren. Wie geht's denn momentan?
Erstmal vielen Dank dafür. Ich telefoniere sehr, sehr gerne mit der Heimat und ich bin auch sehr gerne in der Heimat. Mir geht's gut. Ich hänge in Köln ab in meinem Studio und bereite unsere Tour vor von den Lärmern, beziehungsweise erstmal genau das Konzert am Wochenende, aber alles gut bei mir. Dankeschön.
Sehr schön. Man kann ja sagen, die Mentalität von den Rheinländern und den Saarland ist schon ein bisschen ähnlich, oder?
Ja, das meine ich auch. Also ich meine, das müssen wir uns beobachten. Man geht hier auch gerne in der Trinke, ne? Und in der Kneipe hängt man auch gern zusammen ab. Ich glaube, das trifft ja auch auf den Frühschoppen im Saarland zu. Und von daher, die Leute sind wirklich ähnlich herzlich, würde ich sagen. Genau, das stimmt.
Sehr schön, Christian. So, wir sprechen natürlich über die aktuelle Band von dir, aber auch noch über ein paar andere Dinge. Und wir fangen jetzt ganz einfach mal am Anfang an, an deinen Anfang. Wie hat denn das bei dir damals alles überhaupt mit der Musik angefangen?
Oh, das ist aber jetzt eine lange Story. Ganz klassisch, ne? Ich habe einfach in Coverbands angefangen. Ich sag mal im Saarland, habe dort noch meine Ausbildung gemacht, habe dann immer entschieden, Klavier zu studieren, war dann in der Musikhochschule, habe dann weiterhin Musik gemacht. Weiterhin in Coverbands, bin dann aber nach Köln geraten, sagen wir so ganz grob 2010 und bin dann letztendlich ins Profitum eingestiegen, also damals mit Luxuslärm, habe das ein paar Jahre gemacht, habe dann mit Ray Garvey weitergemacht 2017 oder Stephanie Heinzmann, also verschiedene Künstler, bin also so, ich glaube mal so den klassischen Weg gegangen, vielleicht einen längeren Weg, also erstmal viele Cover- und Tanzbands gespielt im Saarland, was ich aber sehr, sehr geliebt habe. Und dann über Umwege, sage ich mal, Profi geworden. So kann man es beschreiben, ja.
Profi geworden. Und dann bist du ja zu Luxuslärm gekommen. Wie kam das denn zustande?
Ja, wirklich der Klassiker. Also mein bester Freund, der schon in Köln gelebt hatte, war, ich glaube, der hatte sein Studio neben dem damaligen Produzenten. Und die hatten wirklich ganz klassisch 2011 einen neuen Keyboarder gesucht. Und da hatte der, rief der an, sag mal, Grizzy, hast du Lust, bei Luxuslärm zu spielen? Ich hatte die damals gar nicht so am Schirm. Und da sag ich, ja klar, why not? Und weil ich war ja auch ganz neu in Köln und hatte auch noch gar keine so richtigen Kontakte. Das ist nämlich gar nicht so einfach hier in Köln. Da gibt es viele Musiker. Und da gab es eine Audition und die konnte ich dann für mich entscheiden. Und dann ging es los. Also wirklich der klassische Audition Way. Ja.
Hast du eben angesprochen, Profitum quasi, stand dann an bei dir. Gab es dann so einen Moment, wo du irgendwie so gemerkt hast, okay, das wird schon doch ein bisschen was Größeres, was Fetteres?
Ja, so Step by Step, ne? Ich bin ja noch als Lehrer nach Köln gegangen, weil ich hier eine Schule gefunden hatte, in der ich arbeiten wollte. Und dann wurde das immer größer, ne? Also ich hatte, keine Ahnung, am Anfang 3 Tage die Woche mit der Band zu tun. Und dann wurde das immer mehr und, sagen wir mal, immer komplexer, das mit meiner Schule damals zu koordinieren, ne? Also man kann ja in der Schule nicht so einfach frei nehmen, das geht ja nicht als Lehrer. Und habe dann irgendwann entschieden, nee, eigentlich will ich das so richtig machen und nicht immer fragen müssen, ob ich jetzt morgen da wegfahren darf. Sondern wir hatten ja super viel TV und viel Radio und Promo und Album und Recordings und super viel getourt damals, ne? Oder und dann ist das so, finde ich, sehr organisch gewachsen und dann habe ich irgendwann entschieden, meine Verbeamtung zu kündigen, was ich damals war, und halt da reinzuspringen. Genau. Und dann hat sich die Band erstmal aufgelöst.
Mein sicherer Job ist weg, genau. Aber das war ja schon riesig, also ich sag mal, wenn man Beamtet ist. Das lässt man normalerweise, macht man das ja nicht weg. Also man lässt das ja nicht verfallen, sage ich mal so.
Du, ich, keine Ahnung, das ist ja auch, glaube ich, eine Frage des Alters. Heute würde ich da wahrscheinlich auch anders denken. Aber für mich war das damals, ich habe mir die Frage gestellt, möchte ich in 10 Jahren sagen, ich bin irgendwie Profimusiker, Produzent oder bin ich Lehrer? Und da war für mich klar, nee, eigentlich möchte ich lieber Musiker sein und Songwriter und Homie tot und Unternehmer. Und da war das einfach eine Entscheidung, die muss man einfach mal treffen im Leben. Also man kann doch nicht beides haben, finde ich. Ne? Man kann nicht irgendwie in, ich sag jetzt mal, wenn man aus Beamten so eingeht, in Sicherheit leben und parallel irgendwie das Risiko des Musikerdaseins noch parallel haben mit den schönen Seiten, sondern da muss man schon ganz reingehen, finde ich. Und dann entstehen auch im Prinzip die richtigen Momente. Das war meine Einstellung damals.
Hast du schön gesagt. Und jetzt hast du eben schon angesprochen, dann kam plötzlich das Ende von Luxuslärm. Wie war denn diese Zeit dann so für dich?
Ach, das war, ich kann mich da gar nicht mehr so richtig reinfühlen. Das war natürlich erstmal was ganz anderes, weil es die letzten, also ich sag mal, von 2011 bis 2016 mein Leben komplett bestimmt hat. Also mein Berufsleben und auch mein Privatleben natürlich, weil man sehr, sehr viel unterwegs war und dieser Band natürlich alles untergeordnet hat zeitlich, weil das einfach nicht anders geht und ich das aber auch gut fand. Und dann war da auf einmal so, ah okay, ich habe jetzt also nächstes Jahr, sprich 2017, nichts mehr. Also das war erstmal so, okay, wir hatten nämlich wirklich auch Ende des Jahres unser letztes Konzert gespielt, 30.12. glaube ich. Und dann war das erstmal so wie immer, ne? Im Januar spielt man generell nicht so viel als Band. Und dann war erstmal ein Jahr lang Pause, weil du dann auch irgendwie, sag jetzt mal, aus dem Business raus warst. Ne? Also da ruft ja auch dann keiner mehr an, wenn du, sag mal, 5, 6 Jahre in so einer Band gespielt hast. Und das habe ich aber jetzt im Endeffekt, glaube ich, habe mir das total gut getan, weil ich mich dann, ich hatte damals schon eine Musikschule gegründet, da ein bisschen drauf konzentrieren konnte, dann auf meinen Kram, ich mache so Trance und Techno-Kram und konnte mich so ein bisschen nochmal resetten. Ich hatte nochmal irgendwie einen anderen Rhythmus, ne, konnte mehr auf mein Bike, was ich auch ganz gut fand. Und dann kam auch relativ bald schon irgendwie, ich glaube so Ende 2017 schon die, ich sag jetzt mal die Anfrage von Ray, damit zu touren, damit zu spielen und irgendwie war das eigentlich auch ein schönes Jahr, weil es ein bisschen ruhiger war als vorher und man nochmal so ein bisschen resetten konnte. Ja, so. Ich glaube, so war es gut.
Hast gerade deine Musikschule quasi, das hast du angesprochen, das heißt also so ein bisschen Lehrer bist du ja immer noch, ne?
Genau, ich habe damals eigentlich einen Studioraum gesucht mit meinem besten Kumpel zusammen, hat gesagt, komm, lass uns hier irgendwie in dem Stadtteil, wo meine Schule war, gab es irgendwie Räume und haben gesagt, komm, lass uns das irgendwie als Musikschule machen, unterrichten wir ein bisschen, finanzieren wir damit die Studioräume, können das ein bisschen machen. Das wussten wir natürlich damals nicht. Ne? Das ist jetzt mit einer der größten Musikschulen in Köln. Also jetzt von den Privaten. Und das wussten wir jetzt damals auch nicht. Ne? Also wir haben damals irgendwie mit 2 Räumen angefangen, Bretti und ich, mit, weiß ich nicht, 8 oder 10 Schülern einfach so. Und haben heute, weiß ich nicht, über 600 Schüler und über 35 Dozenten und Dozentinnen, die da arbeiten. Das hat sich dann so entwickelt, ne? Also auch da, wir sind da irgendwie rein, haben das gemietet, haben losgelegt, haben das mit Herzblut gemacht und mein Studio war einfach in meinem Klavierraum. Also da war alles aufgebaut und ich habe morgens eben produziert oder meinen Kram gemacht oder E-Mails beantwortet von Eltern und nachmittags habe ich ein bisschen unterrichtet und das hat sich dann so einfach entwickelt, genau. Und ich bin auch total gerne Lehrer. Also das hat jetzt mit dem Job von der Schule nichts zu tun, sondern mir macht das einfach super viel Spaß, irgendwie Dinge weiterzugeben oder auch mit Jugendlichen mich auseinanderzusetzen, musikalisch oder wie auch immer. Das macht ja auch total Spaß. Und das hat auch in der Schule total Spaß gemacht, der Job, ne? Also das ist überhaupt kein Thema.
Das heißt, ist jetzt wieder eine schwierige Frage, was macht denn jetzt mehr Spaß, den Kids Wissen weiter zu vermitteln oder dann selber auf der Bühne zu performen natürlich?
Also wenn ich ehrlich bin, natürlich auf der Bühne zu performen, ne? Also das ist natürlich mein Element, was mich reizt, wofür ich ja auch immer noch jeden Tag arbeite. Ne? Also wenn ich für verschiedene Künstler mal arbeite, wo man üben muss, wo man sich beweisen muss in dem ganzen Feld. Das macht mir jetzt schon mehr Spaß. Wahrscheinlich, weil ich so für mich meine Musik machen kann. Während du beim Unterrichten natürlich ganz andere Aspekte, wie soll ich sagen, anschneidest. Ne? Da geht es ja auch darum, sag mal, was ist jetzt die richtige Methode für den Schüler oder die Schülerin? Ne? Was brauchen der gerade? Das kann man ganz schwer vergleichen, aber wenn ich auf der Bühne bin, das ist so, wo ich denke, ja, das macht einfach Spaß. Also es ist nach wie vor, macht das Spaß, auch die Vorbereitung dafür, auch die kleine Aufregung, die man hat, wo alles klappt und hin und her. Das ist einfach, ja, das macht auf jeden Fall mehr Spaß.
Das heißt, du bist dann schon noch ein bisschen aufgeregt, wenn du irgendwo auf der Bühne unterwegs bist, oder?
Ja, immer mal, ne? Also jetzt vom Spielerischen her geht's, ne? Das ist normal, aber ich bin ja auch oft in Bands dann der Musical Director. Ich habe da viel Technikkram, was funktionieren muss, ne? Mittlerweile sind die Laptops ja auch ein bisschen besser und stabiler. Aber ich leite ja auch so ein bisschen die Show von hinten, ne? Und muss eben gucken, dass alles funktioniert und es kann viel schief gehen am Abend. Sagen wir mal so. Das macht es aber auch spannend und ein bisschen, also wenn man so, ich sag jetzt mal, also völlig abgefuckt auf die Bühne geht, ich weiß ja auch nicht, ob man dann noch, ob es dann noch bringt. Also ein bisschen brauchen wir das schon, damit man da abends auch nochmal irgendwie was rauskitzelt, um halt die schönen Momente entstehen zu lassen. So, und da ist man schon ein bisschen aufgeregt. Und wenn irgendwie, keine Ahnung, je nachdem, was man so spielt, mal 15.000 Leute vor dir stehen, das macht schon was mit einem. Ne? Also da kommen 15.000 Erwartungen. die Energie spürt man auf jeden Fall in der Halle.
So noch nicht miterlebt, aber ich kann mir's vorstellen.
Das merkt man schon. Das ist schon eine ganz, ganz besondere Energie, wo man denkt so, alles klar. Und da muss man auch erstmal mit umgehen lernen, so ein bisschen, ne? Und dann auf seine Rituale vertrauen, dass man vorher sehr gut vorbereitet hat, dass man das eben abspielen kann, so, ne? Ja, spannender Prozess auf jeden Fall.
Spannend ist natürlich, muss ich natürlich fragen, wie kam es denn dann dazu? Also du hast eben schon Ray angeschnitten, dass das dann ja recht schnell kam nach der Auflösung von Luxuslärm. Wie kam es denn dann eigentlich dazu, dass du mit dem dann unterwegs warst?
Das war im Prinzip aus dem Netzwerk heraus. Also wir hatten ein Jahr zuvor, es gibt immer oder gibt es auch wieder eine sehr schöne Veranstaltung, so ein bisschen das Homie-Konzert der Lärmer von Luxuslärm damals, wo wir mit Gästen spielen, ne? Das heißt, wir machen unsere Songs und laden dann einen Gast ein und spielen einen Song von dem Gast und der Gast ein mit uns. Und da war Stefanie Heinzmann 2015, glaube ich, bei uns, die Genie gut kennt, und die hatte damals ihren MD dabei, das ist der Pat Farr, das ist der Drummer von Stefanie und der MD von Stefanie und der MD von Ray Garvey. Und dann haben wir dieses Konzert gespielt 2015. Wir leben auch in Köln so gefühlt nebeneinander, sehen uns aber nie, der Klassiker als Musiker, das ist wirklich schön. Und dann hatte der sich irgendwann mal per E-Mail bei mir gemeldet. Also da war man einfach in der Sekunde dann, als die Frage kam, bei jemandem auf dem Schirm und hatte dann einfach mal die Anfrage. So, das ist halt immer auch Glückssache, ne? Dass man dann in dem Moment dann bei jemandem auf Schirm ist. Und dann dachte ich so, ja geil, weil ich hatte ja auch Zeit. Das war natürlich eine schöne Anfrage, wenn man auch gar nichts sonst hat an Konzerten, ne? Wo man sagen kann, let's do it. Und über den Pad kam das dann und dann, ich glaube, meine Audition war indirekt so ein bisschen das ZDF-Bauhaus-Konzert von Ray, also direkt mit TV-Aufzeichnung. Und da hatten wir bis Corona auf jeden Fall eine sehr, 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 sehr schöne Zeit zusammen. Und ich habe da auch ganz, ganz, ganz viel gelernt, weil wir die großen Arenen gespielt hatten mit Ray. Und das war eine tolle Zeit bis Corona, genau.
Das hatten wir gerade über Ray Garvey gesprochen, aber ich habe ja auch gesehen, du warst ja auch hier mit Matthias Reim unterwegs.
Genau.
Vom Genre ja komplett was anderes. Ist das dann schwierig für dich, dich darauf umzustellen, einzulassen oder gar nicht so?
Nein, also es gibt mit Sicherheit Genres, die ich nicht spielen kann, ne? Die ich nicht mag. Ob es jetzt Jazz ist oder halt Volksmusik, da würde ich sagen, ey, pass mal auf, das bringt nichts, ne? Da kann ich mich nicht rein, das wird nichts, ne? Da kann ich nichts dazu beitragen. Aber da würde ich wirklich sagen, das ist Musik, die mir nicht gefällt und da kann ich auch nicht gut performen, Punkt, ne? Jetzt ist das so bei Matthias, das ist ja jetzt kein klassischer Schlagersänger oder so, der war ja früher, ich sag mal, in der Bravo oder so, ne? Der hat ja auch, ich sag jetzt mal, Pop-Rock-Songs auf der Bühne live. Und wenn ich jetzt da Klavier spiele, mache ich das halt genau mit der gleichen Intensität wie bei Ray, ne? Also wenn ich den begleite, und das ist dann für mich kein Problem. Das muss halt ungefähr passen, dass ich sage, okay, cool, da kann ich mich, da kann ich was dazu beitragen, dass die Musik irgendwie auf der Bühne live gut wird. Und dazu muss ich die schon so ein bisschen mögen. Und das ist jetzt von Ray oder zu Matthias, ist mir das jetzt nicht schwer gefallen. Ne? Also macht einfach Spaß, weil das eine geile Liveband ist. Ja.
Kommen wir nochmal zu deiner aktuellen Band jetzt zurück. Wie war das damals dann gewesen? Ja. Du hast ja dann, wie gesagt, Band aufgelöst, dann Ray Garvey unterwegs, andere Projekte. Und dann, was hat dich dann schließlich motiviert, wieder neu zu starten, und zwar jetzt mit Die Lärmer dann?
Ja, im Grunde, das Zünglein an der Waage ist natürlich die Genie, die das nochmal ins Leben gerufen hat. Die Chefin, die hat ja damals einfach eine Pause gebraucht, ne? Und dann war auch, hatten wir irgendwie, also wir hatten immer Kontakt, Genie und ich, ne? Ich hatte auch immer zu allen Bandmitgliedern Kontakt, ne, außer zu einem. Und dann rief sie, also ich glaube, ich habe auch bei ihr mal im Solo-Projekt mitgespielt, ne, so als Keyboarder, ne? Und dann rief sie, wann war das jetzt gewesen? Ich glaube im Juli 23 rief sie an und sagte, ey Chris, wie geht's? Und da dachte ich, Genie, was los? Und dann meinte sie, sie hätte Lust, noch einmal quasi unser Homie-Konzert zu machen. Ne? Also einmal nochmal irgendwie Luxuslärm, damals durften wir uns noch Luxuslärm nennen, Luxuslärm and Friends, ob ich dazu Bock hätte, das grundsätzlich nochmal zu machen, in einer speziellen Konstellation von Leuten, ne? Also wer da jetzt mitmacht. Es gab ja mal zwei Besetzungen bei Luxuslärm. Sag ich, ja klar, let's do it. Und dann sind wir da im Prinzip reingefallen und haben dann dieses erste Konzert gespielt 2024. Da kamen auch direkt 4000 Leute zum ersten Konzert. Also, ich glaube 3,7 in meiner Verklärung 4000. Und also voll. Und dann haben wir aber da in der Zeit schon entschieden, ey, das matcht doch richtig gut wieder. Lass uns doch probieren, nochmal eine Tour dran zu hängen. Und dann sind wir einfach nochmal jetzt gestartet und probieren einfach nochmal das Ganze, genau, nochmal weiterzumachen. Nicht so, wie wir aufgehört haben, aber halt, dass wir es nochmal neu starten, Album produzieren, haben jetzt im Frühjahr eine Tour gespielt, spielen es wieder eine Tour im Herbst und machen einfach jetzt weiter. Halt alleine. Ohne Label, ohne Management, ohne alles. Einfach nur wir vier. Genau.
Klingt ja nochmal genauso oder ähnlich?
Ich finde, wir klingen geiler. Es ist so. Also die Musik ist natürlich exakt die gleiche. Ne? Wir spielen die Luxuslärm-Songs von früher, ob das Unsterblich ist, 1000 Kilometer oder Leb deine Träume. Und haben jetzt natürlich neue Songs, die wir jetzt zu viert produziert haben und geschrieben haben oder Singles. Aber letztendlich ist das Luxuslärm, ne? Es gibt formale Gründe, die uns aktuell verbieten, diesen Namen zu benutzen. Für Werbezwecke, aber nicht für mich, ne? Ich darf das ganz normal benutzen. Aber wenn wir jetzt ein Konzert spielen, sind das natürlich die gleichen Songs wie früher, ne? Mit einer sehr, sehr guten Band. Deshalb sage ich, wir klingen geiler, weil wir einfach besser sind wie früher. Und sind eine richtig gute Rockband, ja.
Okay. jetzt ist natürlich, also ich muss ja sagen, ich kriege es ja selbst mit, wenn wir Künstler buchen oder so, es kostet ja alles viel, viel mehr Geld. Ist das eigentlich bei euch, wenn ihr jetzt quasi, ich will nicht sagen, ihr fangt nochmal von null an, aber ihr fangt jetzt quasi nochmal neu an, neue Tour, und dann sucht man sich ja erstmal am Anfang wahrscheinlich auch ein bisschen kleinere Hallen nochmal, sag ich mal so, zum Start. Mhm. Und wie ist das dann mit dem, dass sich das überhaupt rechnet bei euch?
Boah, das ist natürlich ein schwieriges Thema, ne? Also Musik und Rechnen ist generell schwer, außer man ist irgendwie, weiß ich nicht, in welchem Genre zu Hause oder hat irgendwie Viralglück. Also wir schaffen es nach wie vor, dass in unsere Venues, ich sag jetzt mal, irgendwas zwischen 500 und 1,5 kommen, ne? Also jetzt nicht so in der Dichte wie 2016, aber jetzt in der Tour im Frühjahr ist das okay, ne? Letztendlich ist das wie eine Company aufbauen, ne? Also wenn du eine Company gründest, dann wirst du die ersten 2-3 Jahre eben investieren. Und du musst da eben gucken, dass du da irgendwie Werbung schaltest. Das machen wir ganz viel, machen viel digitales Marketing. Wir probieren über Newsletter unsere Leute zu erreichen. Also wir sind ja so, ich sage es mal, irgendwie in der Nische, so, ne? Und die probieren wir zu bedienen und versuchen einfach möglichst viele Fans zu erreichen, die wir früher hatten, ne? Also wir haben ja irgendwie auf dem Facebook-Account irgendwie 80.000 Follower oder so weiter, ne? Aber viele wissen das immer noch nicht, dass wir wieder spielen, weil die Musiklandschaft ist so vielfältig geworden, dass man echt sich sichtbar machen muss, so, ne? Und da arbeiten wir aktuell dran und gucken da jetzt erstmal nicht aufs Geld. Also wenn wir das nach monetären Zwecken ausrichten würden, würden wir nicht spielen. Ne? Das ist schwierig. Einfach nur, weil Produktionskosten, keine Ahnung, seit Corona extrem gestiegen sind. Die Veranstalter müssen gucken, was sie machen. Die Clubs natürlich auch. Das sind ganz, ganz viele Kosten, die es, glaube ich, früher nicht gab. Keine Ahnung, von der Lampe angefangen, übers Mischpult und so weiter und so fort. Wir müssen einfach gucken, dass wir, wie auch immer, wie rauskommen und sehen das jetzt einfach mal als Invest und versuchen permanent natürlich neue Produkte zu kreieren. Also sprich, wir machen nächstes Jahr ein neues Album, gehen dann ins Studio und finanzieren das halt so mit Gagen und mit Touren. Ne? Also wir gucken einfach, dass es irgendwie funktioniert. Genau.
Jetzt spielt ihr ja im Oktober wieder in deiner Heimat im Saarland. Was bedeutet speziell für dich der Auftritt?
Ja, ich liebe das natürlich. Ne? Ich komme nicht so oft ins Saarland mit Musik, wo ich mache. Matthias war mal, glaube ich, in Neunkirchen vor 2 Jahren. Das ist natürlich super. Ich liebe das deshalb, weil einfach ganz viele Freunde von mir kommen. Ne? Von früher auch Musikerkollegen, natürlich meine Family. Ich habe ja einen Haufen Brüder, die kommen natürlich alle bringen alle mit und dann ist das einfach ein schöner Tag, weil ich einfach generell gerne ins Saarland fahre. Ich gerne das Saarland meinen Bandkollegen natürlich in äußerster Disziplin vorstelle auf dem ganzen Weg und ich freue mich einfach dahin zu kommen und abends dann da zu spielen und in Neuenkirchen zu sein. Habe ich auch mein Referendariat gemacht, war ich auch lange Zeit und es ist einfach was Besonderes, in die Heimat zurückzukommen und dann auch da zu spielen. Ne? Das Konzert ist dann wie immer, aber ich mag das einfach, weil man alles kennt und kann dann halt sagen, ach krass, hier sind ja meine Wurzeln. Und das zelebriere ich einfach mit totaler Freude, wenn ich das so sagen darf. Ja.
Sehr schön. Hast du vielleicht auch noch so ein paar besondere Erinnerungen an Auftritte, die ihr hier schon mal hattet, vor Jahren oder so?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch letztens eigentlich mit Erschrecken gelesen, dass die Garage da so Probleme hat in Saarbrücken auf verschiedensten Gründen, wegen Anwohner, ich weiß gar nicht, was es war alles. Und weiß, dass wir früher so auf den Touren ja immer in der Garage waren, was einfach eine super geile Location ist. Also mitten in der Stadt und immer, weiß ich, was da waren, 700-800 Leute waren dann da. Habe ich total gerne gespielt. Wir waren auch mal im Festival, in Illingen war das mal gewesen. Und ja, genau. Damals, weil wir in der gleichen Agentur waren wie Revolverheld, die waren damals noch mit uns zusammen, waren sogar Vorband von uns. Das hat sich ja gedreht.
Das kommt aber alles wieder.
Und deshalb hat man da so ganz viele Erinnerungen dran. Man hat dich nicht so mega oft im Saarland gespielt. Ich weiß gar nicht so warum. Ne? Ist halt eben so. Macht man ein Konzert oder so. Aber das war immer cool, ne? Weil ich es natürlich oft dann verbinde mit irgendwo essen gehen mit meiner Band in Restaurants, die ich gut finde. Und ja, also da habe ich schon viele Erinnerungen dran. Ne?
Das stimmt. Sehr gut. Hast du eben schon angesprochen, nächstes Jahr ein neues Album quasi kommt von euch raus. Ja. Das heißt, wenn jetzt das Konzert ist, muss gerade mal gucken, am 17.10. ist es ja um 20 Uhr in der Gebläsehalle in Neunkirche.
In Neunkirche.
Was erwartet denn da das Publikum? Gibt es da vielleicht auch schon ein paar neue Songs zu hören dann von euch? Überraschungen oder Klassiker oder?
Ja, also Klassiker sowieso, ne? Also 1000 Kilometer bis zum Meer oder Lebt deine Träume oder Atemlos, also unsere Singles werden natürlich alle gespielt, ne? Unsterblich und so. Also definitiv. Das geht natürlich nicht anders und wollen wir auch nicht anders. Und wir werden auf jeden Fall unsere aktuelle Single spielen, Warum lieben wir nicht mehr. Mal nochmal ein richtig alter Luxuslärm-Tradition, also richtig Rock-Pop und von mir natürlich mit Elektroelementen drin. Die wird es da auf jeden Fall geben bei der Tour. Das habe ich schon bei der Setliste mit Genie so festgelegt. Und natürlich unsere aktuelle Single Herz auf wird es geben. Und ja, das ist also die Mischung. Wir haben ja im Prinzip erst 3 Singles seitdem neu produziert. Und die wird es alle geben. Genau. Plus die alten Klassiker. Eine gute Mischung, würde ich sagen.
Ein bunter Mix, ein schönes Potpourri. Genau.
Genau.
Du bist ja auch Produzent. Wie siehst du denn, sag ich mal, so die Musikbranche heute? Das heißt Streaming, KI, Social Media, mehr Fluch oder eher Segen?
Boah, das kann ich ganz schwer beantworten. Das ist, also was es auf jeden Fall ist, es ist extrem wuselig. Und es ist. Also was man ja positiv sehen kann, jeder kann ja heute so relativ schnell Musik produzieren, die ganz gut klingt. Also jetzt mal mit KI on top sogar noch, ne? Also wir haben ja auch mal bei uns irgendwie einen Song irgendwo reingeladen und haben irgendwie geschrieben, mach mal da eine Elektroversion draus. Und da kam dann irgendwie in so atemberaubender Geschwindigkeit eine Elektronummer. Also wo man denkt, das ist ja Wahnsinn. Also einfach diese Geschwindigkeit, ne? Mit der man sowas macht. Und ich kann das nicht beantworten. Also die Musiklandschaft an sich ist, weil ich eben schon angedeutet habe, unfassbar vielfältig und man checkt nicht mehr so die Wege. Ne? Also ich glaube, wir sind ja da noch irgendwie relativ gut aufgestellt, sage ich mal, weil wir einfach eine Fanbase haben. Ich kenne aber Künstler aus Berlin oder auch anders, die, weiß ich nicht, auf Insta über 250.000 Follower haben, aber es nicht schaffen, ein Konzert mit ungefähr 100 Tickets zu verkaufen. Ne?
Ja, klar.
Das ist wirklich auch ein Phänomen, wo ich denke, krass, man kann sich da überhaupt nicht mehr drauf verlassen, irgendwie, also was ist der richtige Weg, so, ne? Das finde ich wirklich schwierig, das zu sehen, was unfassbar viele Künstler gibt und unfassbar viele Genre und dann ist einmal geht mal einer, keine Ahnung, ich gehe nach Köln und dann ist eine Riesenschlange vorm Gloria Also sprich so knapp 1000 Leute, die da reingehen und dann gucke ich auf den Künstler und ich kenne den gar nicht. Ah, der macht aber das Gloria voll und er macht auch danach nochmal 5 andere Venues voll oder so. Völlig an mir vorbei, obwohl ich jetzt Musiker bin. Also es gibt 1000 Genres, da bin ich wirklich gespannt und mit KI, keine Ahnung, das kann ich nicht beantworten. Da bin ich jetzt erstmal neugierig, ne? Mir hilft die KI zum Beispiel jetzt im anderen Bereich, wenn ich mal schnell eine Grafik suche, kann ich das damit auch generieren. Das ist natürlich auch für die Grafiker blöd, ne? Ich denke trotzdem, dass irgendwie, ich weiß nicht, wie intelligent eine KI irgendwann ist, aber letztendlich, wir machen ja auch nichts anderes wie Musiker. Wir nehmen natürlich irgendwie Unterschiede von außen, also oder Hörerlebnisse von außen auf und verarbeiten die zu neuen Songs. eine KI macht ja Ähnliches wahrscheinlich, ne? Warten wir mal ab, würde ich sagen, ne? Was passiert?
Lassen wir uns überraschen, was in naher Zukunft kommt.
Ja.
Was ist dir denn jetzt, sag ich mal so, beim Musikmachen heute besonders wichtig?
Authentisch sein. Ich glaube, das ist, was ich nach wie vor das Wichtigste finde, dass man, das klingt so banal, für das, also was man steht, dass man das auch macht. Ne? Also wir sind eine Liveband, wir proben dafür, wir sind vor der Kamera, so wie wir sind, wenn wir Reels machen oder jenes, einfach authentisch sein, ehrlich sein. Und ich finde halt, das ist mein persönlicher Anspruch, geil abliefern live. Also wirklich Musiker sein, arbeiten dafür, gute Arrangements machen, proben, richtig gut spielen und halt ein geiles Live-Konzert machen. Ja, dass man einfach authentisch ist, glaube ich.
Du hast mit Ray Garvey gearbeitet, Stefanie Heinzmann war auch schon bei euch zu Gast, hier Matthias Reim unterwegs, Kerstin Ott. Gibt es irgendeinen Künstler, wo du mal, oder was so ein Traum für dich wäre, wo du sagen würdest, es wäre mega geil, wenn ich mal mit dem zusammen auf der Bühne irgendwie...
Ja, großer Trance- und Progressive-Anhänger mit Armin van Buuren. Mal eine Single produzieren oder einen Song produzieren, den finde ich ja richtig geil, den Typen. Und dann mal irgendwie das live machen, das hätte ich natürlich mega Bock drauf, ne? Also eher in die Elektro-Richtung gehen, ne? Das wäre so mein Ding. Wie auch immer das funktioniert, aber das kann ich mir auch vorstellen, weil ich ja, sag mal, Keyboards bedienen kann, dass man das irgendwie auch mal live performt. Also auch wenn da jetzt ein Backing-Track mitläuft oder sowas, ne? Aber so in der Szene, oder Giuseppe Ottavani, ne, oder Reorder, also die ganzen Trance-Leute, das sind natürlich so meine Heroes.
Ja. Okay, das haben die anderen Künstler, mit denen du sonst zusammenarbeitest, das nicht gehört.
Alles gut, ich bringe ja, das ist ja, ich meine, ich werde ja als Keyboarder unter anderem deshalb gebucht, weil ich ja eben die Elektro-Elemente mit reinbringe in die Produktion. Das ist ja so meine CI. Das passt schon. Da würde Matthias sagen, ja, Matthias war da selbst letztens mit Finch, wo war der denn? Bei Perukaville. Also von daher,
ja, stimmt, ja.
Passt. Ja,
jetzt gucken wir mal in die andere Richtung. Wenn du so auf alles, was du bis jetzt ja so in deiner Musikkarriere so erlebt hast, was war so dein bisher emotionalster Moment, den du hattest? Oder auf der Bühne oder sonst wo auch unterwegs auf Tour?
Boah, ich würde schon sagen, dass das so die ersten Konzerte, ich muss anders anfangen. Ich glaube, mein emotionalster Moment war eigentlich das allererste Wochenende mit Luxuslärm, also damals 2011, ne? Einfach, wir haben St. Pauli im Stadion, glaube ich, gespielt und hatten dann danach ein großes Festival, wo auch noch Juli dabei war, also wo man einfach so sagt, so, ach krass, ne? Also da spiele ich jetzt irgendwie mit, das hatte ich ja vorher nicht so gehabt, ne? Das war auf jeden Fall, finde ich, nach wie vor ein Wochenende, was ich noch, wo ich die Emotionen nachempfinden kann, so sind die hängen geblieben. Und das andere sind meine allerersten Arena-Konzerte mit Ray allerdings. Also wenn du das erste Mal wirklich, ich weiß gar nicht, wo das damals war, ich glaube Hamburg Barclaycard, 15.000, und da auf die Bühne kommen in so einer Riesenproduktion, dann das Intro spielen, das war schon irgendwie Gänsehaut-Feeling, nach wie vor. Ja.
Kann ich mir gut vorstellen, das ist dann schon geil.
Ja, das ist was ganz Besonderes, also auch dann die Show zu beginnen und dann geht das los und dann hat man auch diesen Blick von der Bühne runter, je nachdem wie die beleuchtet ist, die Halle, und sieht dann einfach so viele Menschen vor einem, das ist schon was ganz Besonderes. Das ist auch emotional nach wie vor besonders. Also ich liebe auch Clubkonzerte, ist auch auch geil, weil man irgendwie so nah dran ist, aber halt so diese Riesendinger, das macht auch Spaß.
Wegen dir sind die halt da und das ist dann schon...
Ja.
Und krass, ne?
Also, ja, es ist nach wie vor krass, auch wenn zu den Lärmern 1300 kommen statt 15 und die singen dann deine Lieder mit oder du durchlebst den ganzen Abend ja mit den Leuten zusammen. Das ist ja das Schöne beim Live-Konzert, ne? Vor allen Dingen, wenn du halt auch wie Ray die Songs eben selbst schreibst oder wie wir und erzählst halt von 8 bis um 10:30 eine Geschichte mit Songs und alle gehen da emotional mit und liegen sich dann teilweise in den Armen und dies und jenes. Auch bei Songs, wo man es gar nicht so denkt, wenn man so als Musiker so relativ schmerzbefreit ist. Aber andere, die berührt das halt, ne? Und das ist halt einfach ein schöner Moment für alle, die in diesem Raum eben sind. So, ne? Das ist einfach für alle ein geiler Moment. So. Nach wie vor, ne?
Das hast du gerade schön gesagt. Das heißt, ist man dann selbst auch manchmal überrascht, weil du hast gerade gesagt, so Songs, wo du dann erst denkst, okay, ist jetzt halt ein Song, ja, der ist okay, also ist gut, ist kein schlechter Song, aber da erwartest du halt jetzt dann nicht vom Publikum, dass das irgendwie besonders mitgeht oder absolut so.
Ja, das ist ja genau das Spannende, wenn man auch Songs schreibt oder wenn man Texte schreibt, man weiß nie so, was das mit den Leuten macht, ne? Wenn man da vielleicht einen anderen Bezug dazu hat. Oder umgekehrt, wenn wir jetzt, sagen wir mal, wir machen immer so ein Akustik-Set in der Mitte mit den Lehrmann, also wirklich akustisch, nur Klavier, 2 Gitarren und wir singen. Und das ist unfassbar emotional, ne? Also klar, man macht natürlich generell auch die ruhigeren Lieder so, ne? Und dann siehst du halt in die, weil wir auch das vorne am Bühnenrand natürlich schon spielen, in die Gesichter rein und denkst so, Wahnsinn, ne? Also Leute, die dann irgendwie auch weinen oder Leute, die dann auf einmal super strahlen und das ist jedes Mal und zwar auch jeden Abend anders. Also es ist halt immer so, wo man denkt, krass, jetzt ist das heute so und dann singen die das halt komplett mit auf einmal, wo man gar nicht drauf gefasst war, da hört man auch auf zu spielen, also es passiert ganz viel und da ist man als Musiker, aber wahrscheinlich, weil man den Song natürlich produziert hat, oft gespielt hat, in Anführungszeichen ein bisschen abgestumpfter, weil man natürlich das auch teilweise auch technisch rangeht, so, ne? Aber wenn man sich dann auf die Emotionen einlässt und dann sagt, krass, und dann hat man dann auch das richtige Medium in dem Moment geschaffen, nämlich einfach reduzierte Instrumente, sodass die Leute auch eine Chance haben, das eben wahrzunehmen. Und das ist natürlich super, ne?
Das hast du gerade angesprochen, wenn er dann das Akustikset spielt, das ist nah, da guckt er in die Augen, in die Gesichter. Wie ist das sonst eigentlich, jetzt muss ich fragen, wenn dann so 15.000 stehen, pickst du dir dann auch mal einzelne Leute raus, die du gezielt anschaust oder guckst du eher so die Menge an oder guckst du gar nicht gezielt in die Gesichter?
Puh, gute Frage. Das Ding ist, du siehst halt nicht so viel. Also wenn die Halle ist ja dunkel, ne? Und wenn jetzt nicht die Blinder sich rumdrehen und das Publikum anstrahlen, siehst du eh nur die ersten 10 Reihen. So, ne? Den Rest nimmst du eher so wahr, ne? Oder halt in Umrissen. Und klar, so in den ersten Reihen kriegt man immer, also es ist auch in der Band so, wenn man danach drüber spricht, also es fallen da schon Leute auf, ne? Keine Ahnung, aufgrund ihrer Aura oder weil die da irgendwie besonders mitsingen. Da guckt man schon hin oder man feiert dann mit denen so ein bisschen zusammen, ne? Also die singen dann irgendwie mit und lachen dir zu und dann macht man natürlich das Ganze mit oder so, ne? Was ich auch gut finde. Manchmal gibt es auch Abende, wo ich da gar nicht so hingucke, weil es irgendwie sich nicht ergibt, so von der Situation her. Und ja, also es ist verschieden. Es ist wirklich verschieden letztendlich. Aber wenn, dann auch nur die ersten 10 Reihen. Danach keine Chance. Ich habe nur Glück, weil ich keine Brille und so brauche und sehe nur relativ viel. Ich glaube, der Freddy sagt auch manchmal so, der zieht ja seine Brille, glaube ich, aus abends und sagt immer, er sieht da nur ein Meer aus 1000 Farben. Finde ich auch geil, so, also mega gut, ja.
Das haben wir eben schon auch über den emotionalsten Moment von dir gequatscht. Gibt's auch so was Peinliches, was mal passiert ist, wo du dich dran erinnerst?
Nee, eigentlich gar nicht. Also, sind da so technische Pannen, ne? Mir ist irgendwie mal das in ihr irgendwie, ich musste bei Kerstin mal von vorne schnell nach hinten laufen, dann bin ich irgendwo an der Bühne hängen geblieben, weil es auch immer unfassbar dunkel ist und dann ist mir mein in ihr mal weggeflogen, dann konnte ich einen Song nicht spielen, ne? Oder was auch mal war, ich glaube, das war beim SWR3 New Pop Festival, da ging auch mein Laptop mal aus. Also da wurde vergessen, Strom dran zu machen. Das sind ja so High-Performance-Laptops, die sind natürlich dann bei dem Kram, was ich da abfeuere, relativ schnell leer. Und das war auch, glaube ich, live im Fernsehen sogar. Und dann war das Ding eben aus. Ich habe dann zum Glück einen zweiten immer am Start, so ist es nicht, ne? Aber da muss man dann ganz kurz mal schwitzen. Aber so richtig peinlich jetzt in dem Sinn, dass ich mich jetzt geschämt habe, das habe ich noch nie gehabt. Also das ist ja auch, muss man auch nochmal sagen, und jetzt eben nicht bei KI, das Besondere an so einem Moment, das bleibt ja auch ewig in Erinnerung, ne? Also wenn mit den Lärmern irgendwas passiert auf der Bühne, wo du denkst im ersten Moment, ach du Scheiße, was haben wir denn jetzt da gemacht? Sind das ja genau die Momente, die letztendlich immer in Erinnerung bleiben, die das Publikum sich immer merken. Er wusste noch damals, als der Chris vom Keyboard gefallen ist. Und keine Ahnung, so, weißt du, und das ist ja auch das Schöne. Also muss man auch wirklich, man muss das auch so hinnehmen, ne? Also wir probieren natürlich da 100% perfekt zu sein, was wir nicht schaffen, weil wir eben Menschen sind und was ja auch gut so ist. Und deshalb, es gibt ja nur diese Momente oder keine Ahnung, wo mal vielleicht jemand dann sagt, als Sänger oder Sängerin, jetzt habe ich den Text aber richtig vergessen. Jetzt müssen wir nochmal neu anfangen. So, lass uns mal nochmal neu anfangen. So, haben wir auch schon gemacht.
Wie du sagst, das sind halt so besondere Momente, die vergisst man halt nicht, ne? Also du als Künstler vergisst du nicht, und wenn ich im Publikum bin und es ist irgendwas Krasses, dann denke ich auch, weißt du noch, letztes Mal hier waren wir beim Konzert und da ist der, die Hose gerissen.
Ich finde das auch schön bei allem Perfektionismus, den man so hat. Das sind einfach die Momente, die gibt es ja auch nicht so oft, ne? Aber ich finde, die muss man dann rocken. Also muss die feiern, und wenn irgendwie bei uns, wenn ja auch der MD bei den Lärmern, und wenn irgendwas Krasses passiert, auch musikalisch, dann feiere ich das 5 Wochen ab und werde den Musiker jedes Mal damit konfrontieren. Ey, weißt du noch gestern? Hast du es dir nochmal angehört? Aber so eher so aus Spaß, oder sage, ich gehe davon aus, dass dein Klingel, Wecker und Eierton dieses Lied aktuell hat, ne? Also das muss man dann auch halt richtig feiern, finde ich. Und dann ist das auch super, ey.
Genau. Was steht denn in den nächsten Monaten jetzt bei dir und den Lärmern an? Also auf Tour seid ihr noch sonstige Sachen, die irgendwie jetzt demnächst anstehen bei euch?
Genau, sind in den Planungen für nächstes Jahr schon, also sind auch im Songwriting. Wir haben natürlich immer verschiedene Songwriting-Sessions parallel, so die wir uns versuchen zu krapschen, weil wir sehr weit verbreitet in Deutschland leben. Und haben dann nächstes Jahr, freuen wir uns sehr drauf, im Februar nochmal auch so ein Steady-Ding eigentlich, wo wir mit dem Park, also im Parktheater Iserlohn auftreten. Das haben wir früher mit großem Orchester gemacht, immer jedes Jahr. Machen wir dieses Jahr mit einem Streichquartett und 3 Bläsern und spielen nochmal Luxuslam Unplugged, aber halt mit, ich sag jetzt mal, mit Orchesterbesetzung. Und dann gucken wir weiter. Das sind so die nächsten Projekte, und dann klingt das Jahr mit den Lärmern langsam aus.
Okay. Wir sind tatsächlich schon am Schluss des Interviews angekommen. Zum Schluss jetzt. Was möchtest du denn den Fans hier im Saarland sagen, die euch ja auch bald live sehen werden?
Ja, ihr kommt auf jeden Fall vorbei. Wir freuen uns über jeden Einzelnen wirklich, weil wir einfach eine nahbare Band sind und einfach so unfassbar schöne Erinnerungen an früher hatten, an die Garage, auch in die Gebläsehalle und einfach, ne, also lernt uns mal nochmal kennen, ne? Wir waren jetzt ein paar Jahre weg von der Bildfläche, also das letzte Mal im Saarland war mal, weiß ich nicht, 2015 oder 16, müsste ich jetzt nachgucken, und kommt einfach vorbei und zieht euch einfach diese Band rein mit einer der, wie ich finde, besten Sängerinnen, die es in Deutschland gibt, mit Jeannie Meyer, und dann werden wir da einen geilen Abend haben und treffen uns dann, wenn ihr dazu Lust habt, am Merch. Wir machen danach immer eine kleine Autogrammstunde am Merchstand. Und wenn ihr Bock habt, kauft eine CD und holt das einfach nochmal mit. Und dann labern wir ein bisschen über das Konzert und trinken Bier.
So ist recht. Das hört sich gut an. Jetzt kriege ich Lust auf ein Bier, aber nein, ist noch so früh. Vielen lieben Dank, Chris. Hat echt mega Spaß gemacht, und wir sehen uns dann bald.
Danke, lieber Thorsten. Gleichfalls ganz, ganz liebe Grüße an dich, an euer Team von Radio Salü und natürlich in meine Heimat. Ich freue mich sehr, wenn ich bald wieder da bin. Wenn ich wieder heimkomme, wie man so schön sagt.